Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Kopfsalat. Mit mir, der Esel geht voran, Sarah Steinert, und mit dir, liebe Sonja, Kopwitz mit Nachnamen. Hallo.
Schön. Schön, dass ihr zuhört auch. Und wenn ihr uns kennt, dann habt ihr vielleicht schon ein paar Folgen auch gehört und ihr wisst, wir haben uns ständig oder immer mal wieder gefragt, wo kommen eigentlich Depressionen her, wo gehen sie hin und warum bleiben sie zum Teufel nicht, wo der Pfeffer wächst. Also wir haben viel gesprochen über Ursachen und Auslöser von Depressionen, haben wir schon eine ganze Podcast-Folge gefüllt, aber eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Also unser Gehirn ist quasi immer noch sowas wie eine Blackbox. Was man mit Sicherheit sagen kann, die Depression hat eine neurobiologische Grundlage, also die Hirnchemie ist nicht im Gleichgewicht, aber warum? Also die Depression ist multifaktoriell, haben wir auch schon gelernt.
Das ist unser Lieblingsbegriff zur Depression.
Wirklich, wenn du jemanden fragst, multifaktoriell. Ja. Das heißt, es gibt viele verschiedene Dinge, die eine Depression entstehen lassen oder zumindest begünstigen. Im Klartext, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist der Wissensstand heute.
Ja, aber unsere Vulnerabilität kann eine Rolle spielen. Also unsere Verletzlichkeit bzw. demgegenüberstehend unsere Resilienz, also unsere seelische Widerstandskraft. Und dazu gehört auch ein Gefühl von Zugehörigkeit. Familie, Freunde, Gesellschaft. Zugehörigkeit zu einer Gruppe schenkt Kraft und lässt uns die Aufs und Abs des Lebens viel besser verkraften. So, was aber, wenn jemand seine Heimat verlässt oder vielleicht verlassen muss und sich an einem fremden Ort in einer ganz fremden Sprache ein neues Leben aufbauen muss?
Ja, du hast ja zum Beispiel mal längere Zeit in London gelebt, jetzt in München. Wie schrecklich,
well.
Wie schrecklich.
Ja. Ja.
Bist du deswegen depressiv geworden? Was würdest du sagen?
Nein, aber wenn ich jetzt an London zurückdenke, da war mein Englisch schon, bevor ich hingegangen bin, ziemlich gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich die Sprache noch nicht gesprochen hätte, dass so die Momente, die ja dann jeder erlebt, wenn er neu irgendwo lebt, so von so, Gott, ich gehöre noch nicht so ganz dazu, und dann auch noch dazu kommt, ich kann mich gar nicht ausdrücken, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Bei mir war es nicht so, das ist aber auch, glaube ich, so meiner persönlichen Geschichte geschuldet. Ich habe das eher als ja, so einen Moment von Selbstwirksamkeit erlebt.
Ja, aber warum sprechen wir heute über dieses Thema? Weil wir alle kennen zum Beispiel die Bilder aus dem Flüchtlingslager Moria. Wir sehen in den Nachrichten Schiffe im Mittelmeer, die keinen Hafen anlaufen dürfen. Dann wird gestritten, welches Land wen aufnimmt. Was macht das mit den Menschen, fragen wir uns.
Ja, oder aber wie geht es denjenigen, die vielleicht schon seit Generationen in Deutschland leben und eigentlich aber ganz andere kulturelle Wurzeln haben? Heute geht es bei Kopfsalat um das Thema Migration und Psyche. Welchen Einfluss hat Migration auf die psychische Gesundheit, also damit auch auf die Entstehung von Depressionen? Was für Anlaufstellen gibt es und wie wirken sich auch so kulturelle Unterschiede auf die Therapie aus? Und darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Malek Başbuş. Er ist Mediziner und Psychiater an der Charité und Neurowissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Schwerpunkt seiner klinischen und wissenschaftlichen Arbeit sind Stress, Traumafolgestörungen und Global Mental Health. Hallo Professor Başbuş.
Hallo.
Unsere heutige Folge haben wir mal einfach so genannt, Migration drückt auf die Psyche. Das ist jetzt erstmal so ein Riesenhammer, wenn man das so als Überschrift hat. Also ich für meinen Teil habe einen polnischen Migrationshintergrund. Ihre Eltern stammen aus Syrien. Sind wir deswegen anfälliger für psychische Erkrankungen, wie etwa eine Depression?
So ganz einfach kann man das nicht beantworten. Also Migration bringt beides mit. Auf der einen Seite eine gewisse Anfälligkeit, weil Dinge natürlich ganz, ganz anders sind, stressreicher sind, andere Sprache, andere Kultur, ein Umfeld, welches einem nicht ganz geheuer ist und ein Umfeld, in dem man sich nicht so sicher navigiert wie in dem Heimatland. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bringt man aber, wenn man ein Migrant ist oder eine andere Kultur mitbringt, auch eine ganze Reihe von Resilienzfaktoren mit. Ja? Mhm. Also man schafft es, in verschiedenen kulturellen Umfeldern zu navigieren. Man lernt quasi mit der Muttermilch direkt Dinge aus zwei verschiedenen Perspektiven oder noch mehr verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Das fördert die kognitive Flexibilität, was am Ende dann ein Resilienzfaktor ist. Das heißt, auf diese ganz einfache Frage, ob das Ganze dann schwierig ist, ein Stressor ist, ob man vulnerabler ist, das Wort scheinen Sie zu mögen oder nicht, das antworte ich dann mit einem ja, knackigen Jein.
Perfekt. Und dazu jetzt ein Song. Nein. Okay, die nächste Frage wäre jetzt so gewesen, aber die kann man wahrscheinlich auch nicht so eindeutig beantworten. Wie groß schätzen Sie ein, ist die psychische Belastung von Flüchtlingen in Deutschland, also jetzt auch so aktuell?
Ja, man kann es sich natürlich ganz einfach machen. Also man kann dann so die Sicht von Epidemiologen nehmen und sagen, wir untersuchen einfach mal alle Menschen, die in Deutschland leben oder zumindest eine repräsentative Stichprobe und schauen uns diejenigen an, die geflüchtet sind, relativ kürzlich nach Deutschland gekommen sind und solche, die Migranten der ersten Generation, der zweiten Generation und so weiter sind und gucken, kommen da häufiger psychiatrische Erkrankungen vor, ja oder nein. Mhm. Und da scheint es so zu sein, dass es insgesamt mehr affektive Störungen, mehr Depressionen gibt. Ja. Und dann gibt es aber auch Untergruppen, wo man dann solche Phänomene sieht, die man das Healthy Migrant Phänomen nennt, also dass quasi die Menschen, die nach Deutschland kommen, eher gesund sind und robust sind und widerstandsfähig sind, also dass sie viel, viel gesünder und widerstandsfähiger und weniger mit psychiatrischen Erkrankungen behaftet sind als die Durchschnittsbevölkerung in Deutschland. Und dann gibt es andere Gruppen, bei denen muss man sagen, die haben einfach so viel erlebt, so viel Stress, so viel Trauma, so viel Kriegserlebnisse als ein Beispiel, dass es da auch mehr Traumafolgestörungen gibt. Glaube ich, da muss man kein großer Wissenschaftler sein, um diese Logik und diese Kausalität dann herzustellen.
Aber was ich nicht verstehe, ist dann halt wirklich, dass es so unterschiedlich ist, dass Sie sagen, es gibt sowohl die einen als auch die anderen. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel die Gesunden angucken, die so vielleicht so eine Flucht oder eine Migration unbeschadet durchstehen. Was kann man sich von denen abgucken?
Ich bin ja immer so neugierig und gucke mir bei vielen Menschen ganz viel ab. Und ich finde auch, dass das ist dann ein anderes Thema, dass Menschen, die psychiatrische Erkrankungen haben, dass das nicht nur, dass Verhaltensweisen nicht nur nachteilig sind. Und jetzt auch das ganze große Feld der evolutionären Medizin, die dann versucht auch zu erklären, warum es solche Phänomene wie Depressionen gibt. Aber man kann sich, glaube ich, wenn man sich so die Gruppierung herausnimmt, nehmen das Beispiel Menschen, die wirklich Schlimmes im Krieg erlebt haben, gesehen haben und trotzdem wie so Stehaufmännchen vor einem stehen und sagen, ja, das war jetzt nicht das Schönste in meinem Leben, aber ich habe jetzt die und die Ziele und das möchte ich erreichen. Wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man immer wieder gleiche Muster. Manche sind erlernbar, manche sind in die Wege gelegt. Also dass ob jemand jetzt optimistisch ist oder pessimistisch ist, ist dann etwas, was man in Teilen erlernen kann. Ob man aber realistische kleine Ziele hat oder irgendwie das große Ganze vor Augen hat und das ist aber dann unerreichbar. Oder wenn man die Ziele flexibel anpasst und nicht an einen ewig lang an dem Himbeerstrauch verharrt, an dem gar keine Himbeeren mehr hängen, sondern sieht, okay, dann laufe ich halt ein paar Meter weiter und gehe zum nächsten Strauch. Also all solche Dinge kann man sich dann schon abschauen und sind aus meiner Sicht ja nicht nur in therapeutischen Settings ganz, ganz wertvoll.
Die eine Frage ist ja, Menschen, die jetzt quasi nach Deutschland kommen und sich dann hier ein neues Leben aufbauen. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie ist es, wenn ich hier geboren bin, meine Familie aber andere kulturelle Wurzeln hat? Welchen Einfluss hat das auf meine psychische Gesundheit?
Das ist so ein bisschen wie die initiale Frage. Also es ist auch das ist dann zweigeteilt. Also aus der einen Perspektive ist es so, dass das ein gigantischer Stressor sein kann. Ja, also ich erinnere mich an einen Vater, der frisch aus Afghanistan und zu uns in die Sprechstunde gekommen ist mit seiner 14-jährigen Tochter und uns dann ankündigte, seine Frau, seine Tochter sei total verrückt und er wisse nicht, was er mit ihr machen solle. Und dann haben wir uns dann mit der Tochter unterhalten, auch nur mit der Tochter. Das Einzige, was sie gemacht hatte, ist, dass sie brillant in der Schule war und ihrem Vater erzählte, dass sie jetzt Medizin studieren möchte und sich schon freut, in einer anderen Stadt zu wohnen. Und da treffen dann aus einem, in dem Fall war es dann ein kleines afghanisches Dorf versus die Lebensplanung einer Großstädterin. Und da treffen dann Herren Welten aufeinander. Und das ist für beide Seiten sicher nicht leicht. Ja. Also das ist dann etwas, wo es dann ja, Reibungen und Friktionen gibt. Und das glaube ich, was man dann unbedingt im Kopf haben muss. Mhm. Und umgekehrt, aber wenn nehmen Sie das gleiche Mädchen, aber das ist jetzt konstruiert, wenn die dann in ihrer Zukunft dann in Deutschland lebt und dann gleichzeitig in ein anderes kulturelles Umfeld kommt, wo sie sich dann anpassen muss, wo sie anders mit Patienten reden muss, wo sie möglicherweise Probleme anders dargestellt werden, dann hat sie es viel, viel leichter als ein Mensch ohne Migrationshintergrund.
Mhm. Welchen Einfluss würden Sie denn dann sagen, hat Migration auf die psychische Gesundheit, also damit auch auf die Entstehung von Depressionen?
Epidemiologisch gesehen ist Migration selber ein Risikofaktor für das Auftreten von Depressionen. Mhm. Ja, also das kann man, glaube ich, so kurz und knapp sagen. Und ich mag es halt nicht so einfach. Ich gehe dann gerne in die Tiefe und gucke mir dann an, ob das wirklich für alle Personen und alle Menschen gilt. Und das ist dann eben nicht der Fall. Und Sie haben ja jetzt interviewen gerade einen Psychiater. Und Psychiater haben den einen oder anderen Vorteil, aber der Nachteil ist, dass sie ihren Scheinwerfer immer auf die Defizite fokussieren. Ja? Also wenn Sie einen Psychiater fragen, was macht Migration mit Menschen, dann sagt er ihnen halt, ja, macht mehr Depressionen und mehr PTSD und mehr Angststörungen.
Aber da sind Sie ein untypischer Psychiater, weil Sie so schon sehr auf die Stärken auch gucken und die uns ja auch nahegelegt haben, dass halt auch ein anderer kultureller Background oder einfach so eine Migrationserfahrung ja auch einen stärker machen kann oder dass auch Stärken natürlich vorhanden sind. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal darauf gucken und sagen, okay, also ein anderer kultureller Background oder auch sogar traumatische Fluchterfahrung, jemand, der das hat, der braucht möglicherweise eine besondere Behandlung. Also Stichwort kultursensible Therapie. Sie erforschen ja auch international die Einstellung zu psychischen Störungen. Nehmen wir mal das Beispiel Depression. Wie unterscheidet sich denn die Einstellung gegenüber dieser Erkrankung von Land zu Land?
Genau, und das ist dann, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wir leben ja in so einem heliozentrischen Weltbild, haben eine ganze Reihe von Vorstellungen, wie Depressionen aussehen. Wenn Sie die klassischen Diagnosesysteme nehmen, da gibt es halt die neuen Kriterien, zum Beispiel DSM-5, und wenn 5 davon erfüllt sind, dann über 2 Wochen, da spricht man von der Depression. Dass aber Depression in den unterschiedlichen Ländern ganz, ganz anders aussieht, häufig unerkannt bleibt, häufig falsch behandelt wird, häufig ganz, ganz trampelig und unsensibel behandelt wird, das muss man einfach wissen und das muss man auch angehen. Und deswegen ist es entlang der ganzen Strecke, ja, also wie macht man aufmerksam auf Depressionen, wie erkennt man Depressionen, wie behandelt man Depressionen, ist es ungemein wichtig, dass man weiß um die Buntheit der Symptome, die bei Depressionen auftreten. Auch da ist ganz, glaube ich, wichtig, dass man trotz aller Unterschiede so Kernsymptome sehr, sehr häufig sieht. Ja, also es gibt nicht nur die Unterschiede, sondern es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und wenn man ein guter Psychiater ist, dann weiß man um beides.
Aber nennen Sie uns da vielleicht mal ein Beispiel. Also wie muss ich mir vorstellen, ein Depressiver in Europa zeigt er sich anders als jemand mit Depressionen im Mittleren oder Fernen Osten?
Ja, und das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man immer vor Augen hat, dass die Diagnosekriterien, von denen wir sprechen, von denen wir so selbstverständlich sprechen, dass die überwiegend in westlichen Kulturkreisen, für westliche Kulturkreise geschrieben worden sind. ICD-11 gibt es inzwischen, das ist ja gegenwärtig gerade herausgekommen, ein ganzes Kapitel, was sich zumindest mit China beschäftigt. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, wie sieht es aus im Mittleren Osten? Und da würden zum Beispiel Depressionen viel, viel häufiger gar nicht als Depression benannt werden. Ja, wenn man da jetzt einmal, was gibt es für typische Symptome, niedergedrückte Stimmung, Antriebsstörung, Interessenverlust, das wären so klassische mitteleuropäische Symptome. Im Mittleren Osten käme dann der Patient häufiger mit körperlichen Beschwerden. Ja, und würde dann sagen, ja, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und der Schlaf funktioniert irgendwie nicht richtig. Und das wären dann die prominenten Symptome. Und deswegen tauchen dann aus unterschiedlichsten Gründen Patienten auch gar nicht so häufig beim Psychiater dort auf. Und jetzt stellen Sie sich vor, genau diese Menschen kommen dann nach Mitteleuropa, migrieren, haben Stress und berichten dann mit einem mehr oder weniger guten Übersetzer davon, dass sie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen haben und nicht so gut schlafen können wegen Schmerzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der typische Allgemeinmediziner in Deutschland sagt, das ist jetzt eine Depression, relativ gering.
Haben die dann diese anderen Symptome auch nicht? Also zum Beispiel die, wie Sie gesagt haben, in Europa halt so ein bisschen die Klassiker sind bei Depressionen, Antriebslosigkeit, Freudverlust. Ja, oder verbalisieren die das aus irgendwelchen Gründen einfach nicht?
Ja. Kluge Frage, denn die Symptome sind, wenn man dann ganz genau nachfragt, in der Regel oder relativ häufig auch da. Die werden dann eben nur nicht als so prominent dargestellt.
Oder auch schambehaftet oder so, kann man sowas auch
annehmen? Ja, es gibt Dinge, die sind dann super schambehaftet. Das ist ein zweiter Punkt. Suizidalität zum Beispiel, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein tief religiöser Mensch von Suizidgedanken berichtet, ist um ein Vielfaches kleiner als ein Atheist, der dicke Bücher über Selbstbestimmung und etc. gelesen hat. Also das ist, glaube ich, Dinge, die man auch im Kopf haben muss, dass viele Dinge im Speziellen, wenn es um Symptome geht, schambehaftet sind und wenn es um psychiatrische Erkrankungen im Allgemeinen geht, dann erst recht.
Jetzt ist es so, an der Charité werden unter anderem Therapeuten, Therapeutinnen für syrische Kriegsflüchtlinge ausgebildet. Wie unterscheidet sich dann vor dem Hintergrund, von dem, was wir jetzt alles gehört haben, deren Behandlung?
Das sind dann hybride Behandlungen. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie wir mit viel Unterstützung von der Bundesregierung nach Jordanien gegangen sind und dachten, ja, jetzt eigentlich müsste so eine Traumatherapie bei uns eins zu eins auch in Jordanien durchgeführt werden können. Und das war sehr, sehr naiv und ganz so naiv sind wir auch nicht gewesen. Aber das Ausmaß, in dem wir dann gemeinsam voneinander gelernt haben und dann Behandlungen entwickelt haben, hat mich schon überrascht. Als Beispiel, wenn ich über Traumatisierungen rede und bestimmte Symptome rede und um die neurobiologische Verankerung einer Erkrankung rede, wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Mhm. Ja, ist es etwas, was man schnell abhandelt oder ist es etwas, was man vielleicht viel ausführlicher besprechen muss, um, wenn man es zum Beispiel biologisch erklärt, ein bisschen Stigma wegzunehmen, um die Symptome, die vielleicht doch nicht so vertraut sind, ein bisschen näher zu besprechen. Oder wenn es um die traumatisierenden Ereignisse geht, nimmt man sich dann weniger Zeit oder mehr Zeit. Weniger Zeit, weil wir wissen, bestimmte Dinge werden, möchte man gar nicht so offensiv verbalisieren wie hier in Mitteleuropa. Oder nimmt man sich mehr Zeit, weil es wichtig ist. Und das variiert. Oder noch ein anderes Beispiel, wie man hier in Deutschland so eine Gruppenpsychotherapie entwickelt und für die Geflüchteten hier in der Vorstellung, dass es viel Bedarf und wenig Therapeuten gibt. Und da war dann ein zentrales Element, was über mehrere Module besprochen wurde, das Gefühl des Heimwehs. Ja. Das war etwas, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wo dann in den Fokusgruppen uns die Patientinnen und Patienten und unsere Berater aus der Flüchtlingsgemeinschaft gesagt haben, das ist das, was die Leute hier umtreibt.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel leben ja Menschen aus so vielen Herren Ländern. Sie können sich ja nicht quasi auf jedes Land kulturell irgendwie vorbereiten. Ja, wie geht man damit um als Psychiater hier?
Das ist, glaube ich, prinzipiell dann eher so ein allgemein Problem des Medizinsystems und nicht des Psychiaters. Also es gibt jetzt eine, jetzt klingt es ein bisschen sehr arg technokratisch, aber es gibt eine diverse Population und die einen bestimmten Bedarf an Behandlungen hat und eher homogen gestalteten Anbieter. Da lohnt es sich jetzt nicht, dass man für eine seltene mittelafrikanische Sprache und Kulturkreis einen Therapeuten extra ausbildet. Und dann muss man als Therapeut dann lernen, flexibel zu sein und erstmal zuzuhören. Und bestimmt, manche Sachen sind auch dann, da muss man eher auf die Gemeinsamkeiten fokussieren.
Aber apropos Sprache und Zuhören, weil man sagt ja immer wieder, Psychiatrie ist eine sprechende Medizin, also man kann eine Depression nicht messen wie Fieber. Sie müssen für eine Diagnose reden, Fragen stellen. In Deutschland gibt es für nahezu jede Emotion irgendwie einen Begriff. In anderen Kulturen fehlen manchmal so entsprechende Ausdrücke. Also ich habe mal gelesen, wenn jemand in Indonesien sagt, meine Leber ist klein, bedeutet das, dass er oder sie verzagt oder traurig ist. Das kennen wir natürlich hier gar nicht so, diesen Ausdruck. Wie schwierig macht so eine Sprachbarriere eine psychiatrische Diagnose und dann auch eine Therapie?
Ja, da muss man halt lesen. Und, das ist dann, so putzig das klingt, aber ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis erwartet, und dass man im Vorfeld sich informiert. Wir untersuchen indonesische Kulturen und erzählen uns dann immer zum Beispiel, Scham ist auf bestimmten Inseln eine erwünschte Emotion. Ja? Mhm. Da werden Kinder positiv verstärkt, wenn sie Scham verhalten.
Weil sowas Unschuldiges hat, oder?
Weil das ein Signal des Respektes gegenüber den Eltern zum Beispiel ist.
Demut.
Und wenn man dann in solche Situationen kommt, wo man komplett aneinander vorbeiredet, für die großen Migrationsgruppen in Deutschland lohnt es sich vielleicht auch muttersprachliche Angebote zu haben. Und für so kleinere Gruppierungen braucht man quasi eher so eine Einstellung, dass man quasi offen, verständnisvoll ist. Das ist, glaube ich, etwas, was immer gut ankommt. Wo es dann wirklich knifflig werden kann, ist, wie man das zeigt. Ja,
also irgendwie
aus dem
kann auch falsch Osten verstanden werden.
Tief in die Augen gucke und dadurch Verständnis signalisieren möchte, nickend, dann kann das auch als eine Grenzüberschreitung wahrgenommen werden. Genau. Wir jetzt Patienten vor uns haben, die Farsi, Dari, Arabisch, irgendwelche Dialekte sprechen, die wir überhaupt nicht erreichen, dann wäre es doch eigentlich ganz nett, wenn wir für diese Patientinnen und Patienten eine App entwickeln, die einem so ein bisschen darstellt, das ist Stress, das sind Situationen, die Stress machen, das kann man dagegen machen. Mhm. Und genau das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann eben auf, zunächst einmal jetzt in vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Farsi und Arabisch, so eine App, und erreichen dann plötzlich eben nicht eine Person in 1:1 und auch nicht sechs Personen in einer Gruppe, sondern Hunderte oder Tausende. Und das, was Sie angesprochen haben, ist glaube ich, so ein Übersetzungstool oder ein Tool, bei dem wir versuchen, mit automatisierten Spracherkennungsprogrammen eine Diagnose zu machen. Ja? Also wir Psychiater sind in manchen Kontexten extrem unkreativ, ja, fragen immer die gleichen Fragen.
Sie sind aber wirklich sehr selbstkritisch.
Muss man sein.
Ja.
Nach welchen bestimmte Fragen, in einer bestimmten Abfolge, und die haben wir dann einfach übersetzt und haben mit so einem Sprachübersetzungs Tool dann die Antworten automatisch erkannt, und wenn zwei Lackmusfragen anschlagen, dass dann weitere tiefergehende Fragen gestellt werden.
Und wo wird das eingesetzt?
Das ist noch in der Entwicklung, ja. Und man kann sich ja vorstellen, das ist überall einsetzbar. Das kann in Castrop-Rauxel, wo es keine arabisch sprechenden Therapeuten, Psychologen gibt, eingesetzt werden, aber genauso gut in Satari, in irgendeinem Camp.
Aber noch ist es Zukunftsmusik, es klingt nach Future, Hightech, künstliche Intelligenz und irgendwie noch weit weg. Lassen Sie uns nochmal ganz konkret in den Alltag von Menschen mit Migrationshintergrund gucken oder in den Alltag von Geflüchteten, die hier angekommen sind. Also nehmen wir mal Stichwort Heiratsmigrantinnen ohne Sprachkenntnisse, Töchter und Söhne aus Einwandererfamilien, die und meinetwegen unter der Fremdbestimmung und Generationenkonflikt leiden, Frauen mittleren Alters, die an der Untreue ihres Mannes zerbrechen und so weiter. Es gibt ja viele Beispiele. Was sind denn die ersten Anlaufstellen, was die seelische Gesundheit für diese Menschen betrifft?
Wäre ich jetzt ein politischer Entscheidungsträger, dann würde ich sagen, dass das Psychiatriesystem so dicht gestrickt, innerhalb von 5 Kilometern kriegt man an jedem Ort in Deutschland direkt Hilfe. Ja, also es ist, und dann scheue ich mich immer, die Situation, die wir in Berlin haben, zu generalisieren. Also da leben wir teilweise natürlich in einer sehr, sehr luxuriösen Situation. Es gibt in Berlin Anlaufstellen, in denen, zum Beispiel bei uns, da weiß man, wenn man Arabisch sprechend das Problem hat, kann man hingehen. Ja, es gibt eine Stelle, Transfer heißt die, da gibt es quasi so als Relais für ganz Berlin Angebote. Es gibt in anderen Charité-Standorten sehr, sehr gute Angebote. Es gibt inzwischen auch in Vivantes Krankenhäusern so etwas. Wenn Sie jung sind, ein junges Kind haben und Probleme haben, dann gibt es die frühen Hilfen. Also das ist, je nachdem, wie das Problem geartet ist, gibt es eine ganze Reihe von Anlaufpunkten. Aber ich glaube, eine gute erste Anlaufstelle ist ein Hausarzt, wenn man psychische Probleme hat, hoffentlich mit einem gewissen Grundwissen ausgestattet, einen dann vermitteln kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Aufgaben. Ja, ich kann die besten Angebote entwickeln, die können ganz, ganz toll und ganz, ganz fancy und ganz, ganz wirksam sein. Aber es hilft alles nichts, wenn die Menschen nicht wissen, dass es uns gibt und wie man zu uns kommt.
Kommen wir mal schon langsam zum Fazit. Sie haben mal gesagt, Professor Baschbusch, dass globale Gesundheit vor unserer Haustür anfängt. Wie meinen Sie das?
Ja, wenn man globale Gesundheit hört sich ja immer danach an und die jungen Kollegen, die sich bei uns dafür interessieren, sagen, das ist ganz toll, weil dann reisen wir nach Vietnam und nach Jordanien.
Ach, das ist die Motivation.
Nein, nicht ausschließlich, aber es ist schade zumindest nicht. Die Probleme, die es dort gibt, ja, wenn ich migriere oder wenn ich einen gewissen kulturellen Hintergrund habe, dann ist das etwas, was in einem Camp in Jordanien sein kann, was in einer Metropole wie Hanoi in Vietnam sein kann, aber was genauso gut bei uns vor der Haustür sein kann. Wenn Menschen aus Syrien zum Beispiel hierher kommen. Das heißt, die großen Fragen hinsichtlich globaler Gesundheit, wie lässt sich Migration verarbeiten, stresst Migration, sind Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund anders zu behandeln. Also all das sind, glaube ich, Dinge, für die man sich nicht in ein Flugzeug setzen muss, um sie zu adressieren.
Ja, vor allem, wenn man dann liest das oder weiß, dass rund jeder fünfte Mensch in Deutschland eben seine Wurzeln in einem anderen Land hat. Was bedeutet das, also auch nochmal so eine zusammenfassende Frage, was bedeutet das für die psychiatrische Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland?
Wenn ich ganz mathematisch denken würde, würde ich sagen, das bedeutet, dass man bei einem Fünftel der Patienten sehr, sehr aufmerksam sein sollte und all diese kulturellen Stolpersteine zumindest kennen sollte. Ja? Was ich nicht verlange, ist, dass jeder Psychiater, jeder Psychologe, jede Psychologin, jede Psychiaterin überall all das perfekt kennt. Aber man sollte zumindest in dem Moment, wo jemand, der nicht Schneider oder Schmidt heißt, vor einem sitzt, zumindest kurz mal innehalten und überlegen, ob das, was geschildert wird, möglicherweise eine andere Tönung hat als das, was man üblicherweise kennt.
Was vor diesem Hintergrund aber total verrückt klingt, finde ich, und das wäre quasi jetzt schon die letzte 1-Million-Dollar-Frage, also wenn man vor diesem Hintergrund weiß, dass Dolmetscher in der ambulanten Versorgung bei uns nicht bezahlt werden, dass es das nicht gibt in der ambulanten Versorgung, was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn Geld keine Rolle spielt?
Das ist, dass das in all diesen Bereichen, die ich genannt hatte, Entstigmatisierung, Förderung, diesen schrecklichen englischen Begriff der Health Literacy, also dass man wirklich kein Analphabet ist, was seine eigene mentale Gesundheit angeht, dass man wirklich die Menschen behandelt, die die Behandlung am meisten benötigen, ja, die Ressourcen dann auch besser eingesetzt, und da würde ich eine Menge Geld reinstecken. Aber ich habe ja genug, haben Sie gesagt, das ist unlimitiert. Also,
genau. Sie sind gleichzeitig auch der reichste Mann der Welt.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Baschbusch. Also Migration allein löst vielleicht keine Depression aus, kann aber sehr belasten, haben wir heute gelernt. Und wir haben über kulturelle Unterschiede und auch Hilfsmöglichkeiten gesprochen mit eben Professor Dr. Malik Baschbusch von der Charité. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.